Das okay. Haben
wir. Wir haben uns. Cheers. Oh, klang traurig. Ja, keine Gähngeräusche, jetzt nur noch Anstoßgeräusche zum Beginn.
Genau, mit unserem Wässerchen.
Genau, denn wir sind bei einer neuen Folge angekommen.
Ja, und das ganze Redaktionsteam von Daumkino wünscht an Sophie erstmal einen schönen Geburtstag.
Ja,
nachträglich.
Die ganze 28, Redaktion. Die ganze feiert. Redaktion, also wir, du und ich.
Ja.
Sehr gut. Genau. Und somit sagen wir schon mal ganz am Anfang herzlich willkommen zu
Daumenkino.
Ganz genau. Wir haben wieder zwei Filme mitgebracht. Wir sind wieder in unserem normalen Rhythmus angekommen.
Ja.
Nachdem wir ja letztes Mal dann ein Special und eine Pause und drei Filme und alles ein bisschen durcheinander, sind wir jetzt. Hat keiner gemerkt. Sind wir jetzt wieder in unserer normalen Routine und haben zwei Sneak-Filme mitgebracht.
Ist das deine Radiostimme?
Das ist meine Radiostimme.
Cool.
Herzlich willkommen. Raphael, was haben wir denn mitgebracht?
Wir haben in unserer Tasche dabei Jojo Rabbit. Und Bombshell.
Yes.
So, das sind schon mal zwei Titel.
Genau.
Entweder sagen die einem etwas oder nicht. Deswegen sind wir hier.
Genau, wir sagen euch jetzt nämlich, ob sich das lohnt oder nicht. Bei einem Film waren wir begeistert, beim anderen so semi-begeistert. Das erläutern wir gleich genau, wieso, weshalb, warum.
Beide auf jeden Fall nominiert für Oscars. Also jetzt nicht beide für dieselben Kategorien, aber beide haben mindestens eine Nominierung, wenn nicht sogar mehr, genau, in verschiedenen Kategorien.
Ganz genau. Wir fangen an mit Jojo Rabbit.
Genau, den haben wir zuerst gesehen. Den haben wir vor zwei Wochen gesehen. Der hat den Deutschlandstart jetzt am 23. Januar gehabt.
Sie, also ist jetzt ganz frisch im Kino.
Genau. Und das Plakat ist sehr cool, wenn man alles mal vorbeiläuft, cool, denn es ist so schön rot und da ist Hitler drauf. Was will man mehr?
Also, kleiner Disclaimer vorweg, also hier sympathisiert nie irgendjemand mit rechten Gesinnungen, nur um es nochmal fürs Protokoll gesagt zu haben. Denn,
für die es nicht verstanden.
Genau, dieser Film rührt in einem Topf, der ein bisschen problematisch sein könnte, zumindest hier in Deutschland, sagen wir es mal so.
Ja, aber das ist nur ein Film, den musst du halt alle Jahre immer mal wieder machen, also gerade solche, die Thematik ansprechen und auch gerade in einer lustigen Art und Weise, finde ich. Und auch hier auch mal wieder Adolf Hitler mal schön durch den Kakao ziehen, weil er wird halt von einem Schauspieler gespielt, der jetzt nicht unbedingt der Queen King ist, wo man sagt, okay, er spielt den jetzt auf jeden Fall so authentisch wie möglich. Nein, tut er nicht.
Tut er nicht.
Mit Nein. Absicht.
Ganz genau. Dann erzähl doch mal, Raphael, wenn du schon so einsteigst, worum geht es denn in Jojo Rabbit? Der Name sagt ja schon mal gar nichts.
Gar nichts, genau. Man weiß gar nicht, Weltkrieg, Hitler, Nazis, what? Jojo Rabbit sagt einem gar nichts. Naja, auf jeden Fall, es geht im Zweiten Weltkrieg, ist die Zeit, es ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges.
Es ist eine satirische Komödie.
Es ist eine satirische Komödie.
Es ist kein Drama. Es ist kein Drama.
Ja. Null Drama, null gar nichts.
Ein bisschen Drama.
Ja, ein bisschen. Es hat alles.
Ja.
Genau, Ende Zweiten Weltkriegs. Wir haben hier die Hitlerjugend, die jetzt beleuchtet wird, was auch ganz interessant ist, um mal zu sehen, wie die Kinder damals oder die Jugendlichen damals schon von dieser Propagandamaschinerie, die es da gab, halt in jungen Jahren
manipuliert
wurden.
So,
ja.
Ja, auf eine sehr... Naja, es ist auf jeden Fall keine dokumentarische
Art und Weise. Nee, das auf jeden Fall nicht, aber das ist so die...
Es überspitzt die Absurdität dieser groß angelegten Manipulation in eine gewisse Richtung. Einfach.
Also eine interessante Story-Start.
Genau.
Und Jojo ist unser Protagonist hier. Der heißt Jojo einfach. Der hat, das ist, keine Ahnung, ein bisschen wie ein Johannes, ne? Johannes war sein Vollname.
Ich glaube, Johannes heißt er.
Genau, aber sein Spitzname ist Jojo, wird von allen auch Jojo genannt. Und daher kommt der Titel Jojo Rabbit. Und Rabbit erfährt man dann relativ früh am Film.
Ist nicht sein offizieller Nachname.
Nee, aber das erfährt man relativ früh im Film. Aber das möchte ich jetzt auch gar nicht wegnehmen.
Genau.
Genau, das ist der Titel. Und das ist so die grobe Storyline. Das geht im Zweiten Weltkrieg in der Hitlerjugend. Und da ist es so ein Camp. sage ich mal.
Das ist ja nur ein kleiner Teil, ne? Es ist der Sommercamp,
das ist der Start davon. Ja, und dann geht's da los, ne?
Ja, wir können, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählen, wie es zumindest weitergeht. Denn das wird auch im Trailer schon klar. Denn Jojo wird zum kleinen Nazi halt erzogen, wie es halt die Hitlerjugend tut. Seine Mutter ist nicht ganz so der Ansicht, dass das alles so korrekt ist. Und zu dem doch sehr schockierenden, zur schockierenden Erkenntnis von Jojo hat seine Mutter in dem Haus, in dem sie gemeinsam leben, ohne Vater, eine Jüdin versteckt in der Abseite.
Ja.
Und auf die trifft er dann irgendwie, während seine Mutter nicht zu Hause ist. Denn er muss viel Zeit jetzt zu Hause verbringen, aufgrund eines kleinen Unfalls.
Mhm.
Und hört plötzlich Geräusche und entdeckt diese junge Frau, die in der Abseite lebt.
Ja.
Und dann ist erstmal die Welt ein bisschen durcheinander für diesen kleinen Jungen, der nun mal eingebläut bekommen hat, dass Juden von der Decke hängen wie Fledermäuse und ganz sonderbare Fabelwesen eigentlich sind, Hörner sind und Menschen auf ganz absurde Weise töten und quälen und die schlimmste Ausgeburt der menschlichen Natur ist, wenn man es überhaupt als Ausgeburt der menschlichen Natur bezeichnen könnte. Und da passt sie halt dann irgendwie gar nicht so rein. Also sie hängt halt nicht von der Decke und spricht wie ein normaler Mensch.
Sieht aus wie ein ganz normaler Mensch.
Wie ein Mädchen.
Just look like us.
Ja. Sie ist ein paar Jahre älter als er.
Mhm.
Und das passt jetzt halt irgendwie gar nicht so mit dem Weltbild zusammen. Und der Clou an der ganzen Sache ist ja, Jojo ist ja nicht ganz alleine. Er hat ja diesen imaginären Freund, der ihn halt immer zur Seite steht. Und zwar der Junge, beziehungsweise nicht Junge, aber der gute Hitler.
Der gute.
Sagen wir es mal so. Adolf. Der das dann wiederum gar nicht so witzig findet, dass der liebe Jojo dann offensichtlich doch ein bisschen hadert mit seiner... mit den Werten, die er in diesem Camp
und eigentlich müsste er ja sofort zur Gestapo oder sonst wo hingehen und sagen melden. Hier das melden, dass er halt eine Jüdin gefunden hat. Aber sie macht einen guten Punkt, denn seine Mutter versteckt sie ja. Also wenn er sie verrät, verrät er quasi auch seine Mutter. Und das
da
will er natürlich
der Konflikt
ja gar nicht. Ne?
Nee. Der ist ja dann sonst alleine.
Ja, das findet er natürlich nicht gut. Und deswegen denkt er sich, okay, ich halte erstmal den Mund und guck mal, dass du hier
studiere
alles
wieder, das Ganze mal.
Genau, studiere mal die
guck
Juden ein
bisschen.
Guck mir
das Ganze mal an. Genau. Und alles Weitere lassen wir jetzt mal ausgeklammert.
Mhm.
Denn das ist ja der Charme des Films, dann zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze
denn?
Verrät er sie nicht? Ändert er seine Meinung oder gewinnt Hitler, sein imaginärer Freund, und zieht ihn wieder auf die böse Seite der Macht, sagen wir es mal so. Das könnt ihr euch gerne selber im Kino anschauen. Ist relativ präsent auch tatsächlich. Ich habe schon ein paar Plakate gesehen.
Ja.
Trailer laufen hier auch in den Kinos vorweg.
Genau.
Hat in Amerika natürlich auch viel Aufmerksamkeit generiert aufgrund des Themas und der Art und Weise, wie damit umgegangen ist.
Mhm.
Es kann gut sein, dass das einige Leute nicht so witzig finden, wie mit so einem sehr heiklen Thema, sagen wir es mal, umgegangen wird. Gleichzeitig ist es schon ein sehr, sehr witziger Film, ein sehr, sehr, auch sehr liebevoller Film, der natürlich grausame Dinge überspitzt, aber gleichzeitig die Absurdität des Ganzen so ein bisschen auf den Punkt bringt.
Und mit einem sehr tollen Cast, also spielen echt gute Menschen mit.
Ja, und da kommen wir nämlich jetzt zu. Aber erstmal, wer hat denn das ganze Ding überhaupt geschaffen?
Wer
um das mal so
geschaffen?
Ein bisschen einzuordnen.
Genau, das ganze Ding kommt von Taika Waititi.
Sagt er niemandem erstmal sowas.
Wenn euch der Name nicht sagt, das ist der gute Herr, der den letzten Thor Ragnarok gemacht hat.
Der ein bisschen witziger dann war.
Der dann auch eine ganz andere
Richtung
eingeschlagen
hat,
der den Thor nochmal verändert hat.
Wir hätten nie einen dicken Thor bekommen wahrscheinlich, wenn Taika Waititi das nicht gemacht hätte, glaube ich.
Genau, da hat es nämlich angefangen, weil die ersten beiden Thor-Filme waren noch so
sehr serious auch, ne?
Schon sehr ernst und der Charakter wurde auch so aufgebaut, so in der nordischen History. Aber dann mit Ragnarok komplett auseinandergenommen, einmal komplett umgewandelt, nicht nur optisch, sondern auch vom ganzen Ton.
Ja.
Und seitdem ist Thor oder Chris Hemsworth spielt den halt viel lustiger, viel
gelassener,
freudiger.
Es macht viel mehr Spaß. Ja, es klingt sich halt besser ein in diese ganze Marvel-Welt, die jetzt ja doch sehr...
Ja, die ist ja schon bunt.
Sehr bunt geworden ist und jetzt nochmal der Letzte, der sich so ein bisschen ernst genommen hat, jetzt auch einen doch relativ charmanten Weg eingeschlagen hat. Kann man mögen oder nicht. Ich mag ja auch ganz gerne diese ernsthaften Superheldenfilme, sagen wir es mal so.
Genau, aber funktioniert auch
sehr Marvel gut. Hat halt eindeutig die Comic-Richtung eingeschlagen und das ja. Ist auch völlig in Ordnung.
Genau, Thor Ragnarok war einer seiner letzten Filme. Hunt for the Wilder People, auch ganz
Never heard of it.
Ganz ein interessanter Film, ist ein Comedy mit ach, ich weiß wie die beiden nicht, das keine Ahnung, wie die Schauspieler heißen, ganz lustige, ne? Ein okay. Lustiges Duo auf jeden Fall. Das ist so ein dicklicher Junge, der, also da auch wieder Kinder.
Darsteller, ne?
Dicklicher Junge, der in die Wildernis läuft und wird von seinem Onkel, glaube ich, versucht einzufangen.
Nein, süß.
Und dann beginnt auch so eine schöne Abenteuerreise.
Freundschaftsgeschichte wahrscheinlich auch.
Genau, ne? Was er sonst noch gemacht hat, einer seiner ersten Filme.
Projekte, sagen wir es mal so.
Ja, oder es ist Projekte
ja ein
sogar.
Projekt, weil es hat ja nochmal andere Ausmaße genommen.
What We Do in the Shadows. Hat er als Kurzfilm gemacht, wurde für einen Oscar nominiert. Daraus wurde dann ein richtiger Film, gut angekommen. Und aus diesem Film wurde jetzt, oder aus diesem ganzen Konzept, wurde jetzt sogar eine Serie. Ich weiß aber nicht, ob es wo die ist, auf Prime, sonst wo.
Ist sie schon produziert worden?
Ja, es gibt schon eine Staffel. Ich glaube, Staffel 2 ist auch schon in Anmarsch.
Okay, also What We Do in the Shadows, nur mal ganz kurz, wer das vielleicht ganz spannend findet, das ist eigentlich eine ist es wie eine Mockumentary?
Ja, es ist eine Mockumentary.
Genau. Basierend auf Vampiren. Mhm. Also was machen Vampire eigentlich so den ganzen lieben langen Tag und
ja, oder Nacht?
Die Nacht, was tun die eigentlich?
Es
und
ist
halt
so geil,
mit so Interviews von unterschiedlichen.
Nicht nur so einfach nur drei oder vier Vampire, sondern die leben in einer WG in so einem alten Haus. Und die haben dann auch so eine Liste an, okay, du hast seit 23 Jahren nicht mehr die hier Teller gewaschen und so weiter. So kann es nicht weitergehen in unserer Lebensgemeinschaft. Und er denkt sich, ja, aber wir holen noch die ganzen Leute rein und dann essen, betrinken, also ne, dann beißen wir die und so weiter. Warum? Wir brauchen noch gar kein Geschirr. Also ja, es geht ums Prinzip.
Ach so, okay. Genau.
Also das ist schon, da geht's schon los und das ist sehr lustig und er spielt einen der Vampire auch
ja,
selber.
Ja, das hatte ich auf dem Plakat. Ich habe mir das neulich nochmal kurz angeguckt. Also nicht die Serie, aber die Artworks dazu und ja. Habe ihn dann auch vorne erkannt.
Ja.
Er hat tatsächlich auch in relativ vielen Filmen selber auch mitgespielt und zwar in ganzen 23 und wird jetzt auch demnächst wieder zu sehen sein in Free Guy. Das ist der nächste Actionfilm mit Ryan Reynolds, der das Genre so ein bisschen für sich jetzt entdeckt hat mit Deadpool und Six Underground, den ich wirklich richtig scheiße fand. Das war ganz unterhaltsam.
Der war lustig.
Und er wird auch den nächsten Thor machen, Love and Thunder mit Natalie Portman.
Genau, Natalie Portman wird jetzt die neue Göttin des Donners.
Nachdem sie zwei Filme ausgesetzt hat oder so, ne?
Ja, ich glaube, der zweite Teil war der letzte große Film, wo sie dabei war. Und dann war viel ruhig, erstmal ruhig und jetzt, wo sie quasi die Hauptrolle spielen darf, ist sie wieder dabei. Aber man wird sehen, wie sich das Ganze
sich entwickelt.
Genau, Taika, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kerl, schöne Persönlichkeit.
Ja, spielt in diesem Fall halt auch den Hitler.
Genau, er spielt den Adolf Hitler.
Muss man dazu sagen und das ist eigentlich das größte Fuck you an dem ganzen Film, denn Taika Waititi ist Moira,
Neuseeländer.
Jewish.
Er kommt genau aus Neuseeland und ist selber Jude.
Maori, Jewish. Ja, und er meinte, das war irgendwie auch mit der Grund, also es gab wohl auch Probleme mit der Finanzierung des Films, deshalb erstens war es wohl so, keiner wollte Hitler spielen, natürlich nicht, erst recht nicht in einer sehr parodischen Art und Weise und satirischen Art und Weise.
Ja.
Und es gab wohl ein bisschen Budgetprobleme und dementsprechend hat er halt gesagt, okay, dann er macht das. Und es gibt eigentlich auch keinen, der ein größeres Fuck you an diesen Charakter spielen könnte als er. Mit diesem gemischt kulturellen Hintergrund.
Ist halt auch wie so ein Charlie Chaplin, ne? So ein Comedian, der sich halt diesem Thema annimmt und das Ganze einfach mal schön durch den Kakao zieht.
Ja, also das kann man wirklich sagen. Da nimmt er sich auch wirklich nichts, gar nichts.
Und das wird auch jedes Mal im Interview, wenn du irgendwas von ihm siehst, und dann die fragen die halt zum Film an sich und dann so, ja, wie ist es denn mit als in diesem Make-up und dem Kostüm als Adolf Hitler, wenn du halt, du bist ja auch noch der Typ, der Regie führt hier, wie gibst du denn so Directions an die Leute? Und er so, ja, man, dann habe ich sofort den Schnurrbart weggenommen und alles, weil das ist schon nicht so
komisch,
cool, wenn
ne?
man dann so als Hitler verkleidet.
Darum
sagt, dich, ja, mach das so.
Ja.
Aber nur, wenn du willst.
Aber nur, also ich sag also das jetzt,
kein,
als
kein,
nicht,
kein Befehl,
also,
ne?
Ja, ist glaube ich nicht ganz so einfach.
Ja.
Fand er. Weil ein bisschen musst du dich an den Tonfall auch reingewöhnen. Es gibt ja sehr markante Eigenschaften dieses Charakters, die man halt auch entsprechend wiedergeben muss. Und da gehört wahrscheinlich die Art zu reden. Und da muss er natürlich immer switchen, ne? Raus aus dem Charakter, rein in den Charakter quasi.
Ja.
Director-Position einnehmen, Darsteller-Position einnehmen, ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Das machen ja aber mittlerweile auch einige.
Das machen einige, genau.
Und er hat halt auch offensichtlich Spaß daran, wenn er bereits in 23 Filmen mit vor der Kamera stand.
Ja, natürlich.
Und auch bei all seinen Projekten fast, ne?
Ja, bei allen seinen Projekten war er mindestens dabei, also auch bei Thor Ragnarok. Also er macht auch viele von diesen Filmen, wo er mitgespielt hat, sind ja auch Stimmenrollen. Mhm. Also er synchronisiert sehr viel.
Mhm.
Und bei Thor Ragnarok war ja dieser Stein-Typ.
Steintyp?
Der den Thor in diesem Gladiator-Vorraum trifft.
Ach Gott, ja, dunkel.
Da gab es einmal diesen Steintypen da und noch so einen kleinen, weiß ich nicht, kein Hund, aber so ein Monster, was wie so ein Hund immer bei ihm ist.
Ach, now I got it. Ja, ja, ja.
Und
ja,
dann laufen die halt später auch durch die Gegend.
Die Stimme, die gar nicht passt zu diesem Körper eigentlich.
Das ist perfekt.
Hallo.
Er ist einfach nur so lustig.
Ja, das passt.
Wie so ein Corgi.
Ja.
Läuft durch.
Ja.
Genau,
He's not dead.
Yes. Spricht halt auch ganz viele. Deswegen, ja.
Tiger Waititi.
Waititi.
Waikiki. Das ist hawaiianisch. Waititi. Wird man häufig von hören noch in Zukunft.
Ja.
Weil die Leute wohl auch sehr genießen, mit ihm die Filme zu machen. Das ist wohl ein sehr angenehmer
Director. Er soll jetzt wohl auch eine neue Star Wars Serie in Arbeit bekommen haben.
Ja.
Star Wars jetzt mit Disney Plus kriegt er jetzt alle möglichen Kram. Er hat auch bei Mandalorian, ich glaube sogar das Finale bei der Regie geführt und er hat einen Charakter gesprochen.
Einen
Droiden.
Okay.
Auch das wieder lustig, weil
passt
er ist in einem Projekt da mit John Favreau dabei und jetzt wohl dabei eine eigene Star Wars Serie zu.
Oder ich weiß nicht, ob
es eine Serie oder ein Film ist, irgendwas mit Star Wars.
Es wird sehr, sehr viel noch
kommen. Er ist auf jeden Fall
gefragt. Er ist jetzt, glaube ich,
in der
Hollywood-Riege der Lieblinge angekommen und wird allein des Sympathiefaktors halt auch immer mit zu den Interviews genommen.
Er ist ein super kreativer Typ.
Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall.
Genau.
Interviews kann man empfehlen. Wer spielt mit?
Genau, dann haben wir die Schauspieler. Weil es halt Hitlerjugend ist, geht es halt auch um Kinder, die hier mitspielen. Und da haben wir einmal den Roman Griffin Davis, der den Jojo spielt.
Da kann ich ein paar Sachen nämlich zu erzählen. Das habe ich nämlich noch rausgesucht. Mhm. Also erstmal geboren 2007. Wie süß ist das?
Oh, so klein.
Und das ist tatsächlich sein erster Film.
Ja.
Der ist ja halt noch nicht so alt.
Nee.
Und was hatte ich gesagt? Ist egal. Und vorher halt, er hat auditioned auch für Ford vs. Ferrari. Und zwar hat er sich das jetzt so ein bisschen rausgesucht, weil seine Familie ist umgezogen aus England nach Los Angeles, in die Filmhauptstadt ja überhaupt.
Okay.
Denn sein Papa ist Cinematograf, auch ein sehr bekannter und berühmter in Hollywood. Und zwar hat er mitgearbeitet bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nochmal Empfehlung für jeden, der es noch nicht gesehen hat.
Mhm.
Bei Captain Marvel, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy und insgesamt 5 Marvel-Filme. Da hat er wahrscheinlich auch mal Taika kennengelernt, würde ich mal behaupten.
Wow.
7 Psychopaths und Dumbo. Also ist ein relativ etablierter Cinematograf.
Ja.
Und der kleine Roman hat sich aber wohl überlegt, der will auch mal so ein bisschen in dem Bereich arbeiten oder das zumindest mal ausprobieren. Und die Eltern haben wohl keine großen Probleme damit.
Mhm.
Sagen, er soll halt das in erster Linie auch zum Spaß machen,
weil
er wird natürlich jetzt nicht die Kasse zu Hause auffüllen, sondern soll sich dann lieber irgendwie darum kümmern, wenn er das machen möchte und sich dafür entscheiden möchte, Erfahrung zu sammeln, Projekte mitzumachen.
Ja.
Und deshalb wird es ganz interessant. Er ist wohl auch schon für einen zweiten Film jetzt gecastet worden,
zusammen
mit Natalie Portman auch.
Ich wollte nämlich gerade sagen, als ich das hier rausgesucht habe, hatte ich bei IMDb noch keine upcoming projects bei ihm gesehen. Also das dass er da jetzt einfach noch nichts hat. Und hier der andere Junge, Archie Yates, der seinen Freund spielt, der hat schon ein paar upcoming projects, weil der hat dann auch schon...
Obwohl die Rolle so klein ist, ne?
Ja, aber er ist halt irgendwie auch so ein niedlicher Typ, der jetzt den neuen Kevin allein zu Hause spielen soll in der Serie von Disney
Plus. Ja, beziehungsweise noch nicht mal Kevin, aber das Konzept soll halt so sein.
Genau,
ne?
Er ist der Haupttypi. Genau, wir haben hier Roman und Archie, das sind die zwei Hauptkinder.
Genau, also Roman ist Jojo und Archie ist sein bester Freund.
Mhm.
Den er spielt. Und vielleicht hat man ja auch schon gesehen, kleiner, dicker Junge mit runder, dunkler
Birne. Lustig.
Ganz süß. Er taucht auch nicht so oft auf, eigentlich. Nee. Dafür, dass jetzt im Nachhinein so viel Trubel.
Im Trailer ist er auf jeden Fall sehr präsent.
Ja, im Film eigentlich geht es hauptsächlich um Jojo und seinen Konflikt.
Und genau, so. Und da ist dann Thomasine McKenzie, die Person, die McKenzie. Die Jüdin spielt.
McKenzie? Elsa.
Die Elsa, genau. Und du sagst, sie ist geboren 2000.
Ja, nur noch mal, um so festzustellen, wie alt wir eigentlich mittlerweile sind.
Oh mein Gott.
Genau. Die ist jetzt auch ein Upcoming Star, sagen wir es mal so. Sie hat jetzt
auch. Aber auch schon lange dabei in dem Biss, ne?
Also ja, hier. Ja, also die ersten Filme da war, also wenn man die ersten Plakate sieht, da war sie noch. Also es waren aber kleine Projekte, ganz kleine Projekte.
Bis auf The Hobbit.
Nein, das ist also einer der ersten Filme, die sie gemacht hat.
Ach so.
Sagen wir es mal so.
Okay.
Ja, gut, Hobbit ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Ne? War ja. Aber auch keine große Rolle, die sie im Hobbit
gespielt hat. Nee, aber hat schon mal.
Genau, also sie hat im Hobbit mitgespielt und zwar in The Battle of the Five Armies. Da hat eine kleine Nebenrolle gespielt. Sie wird in dem neuen Film von Edgar Wright mitspielen.
Last Night in Soho kommt Ende des Jahres raus.
Ja, auch als Nebenrolle. Edgar Wright, nur nochmal für die, die es nicht wissen, ist der Director von Baby Driver.
Baby Driver.
Und der Schreiber und Macher, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und der von der Cornetto-Trilogie,
genau. Ja. Sean und wie die alle heißen, Hot Fuzz.
Hot Fuzz, genau. Shaun of the Dead.
Ja.
Sowas.
Ja.
Also sehr interessantes Projekt, was da kommt. Dann hat sie noch mitgespielt bei The King auf Netflix. Da hat sie die Queen of Denmark gespielt, weil sie auch ein sehr nordischer, blasser Typ ist.
Mhm.
Und das sind als Nebenrollen gewesen, wo sie die Hauptrolle mitgespielt hat, ist in Leave No Trace. Der war letztes Jahr im Kino. Ist sehr, sehr gut besprochen worden. Sie hat da, glaube ich, auch ein paar Awards für gewonnen. Sie spielt nämlich Tom, die Tochter von Ben Foster. Mhm. Das sind quasi Vater und Tochter, die in der Wildernis halt leben, die sich quasi aus der Zivilisation entfernt haben.
Mhm.
Und aber immer mal, wenn sie irgendwie auftauchen oder so irgendwo, werden sie halt verfolgt vom Jugendamt, die halt das Kind wegnehmen wollen. Okay. Und sie kommt halt so ein bisschen in diesen Konflikt. Will sie bei ihrem Vater sein und draußen in der Welt sein und halt quasi obdachlos? Oder will sie halt quasi gefangen in der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, sein,
okay,
in einem Haus, in einer Bildung,
ja, so ähnlich,
aber halt
wie
auch den Zugang zu diesen Dingen haben.
Wie Captain Fantastic, ne?
Genau, also ähnliche Thematik, ist sehr, sehr gut besprochen worden, Leave No Trace. Und genau, da hat sie die Hauptrolle mitgespielt. Werden wir auch in Zukunft noch mehr sehen von ihr.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Und dann einer der größeren Namen hier in dieser Produktion ist Scarlett Johansson, die Rosie bzw. die Mutter von Jojo spielt.
Auch mehrfach für diese Rolle nominiert worden.
Ja.
Und als beste Nebendarstellerin.
Genau, als beste Nebendarstellerin und auch dieses Jahr für den Oscar einmal beste Nebendarstellerin und beste Hauptdarstellerin für Marriage Story.
Richtig. Als Hauptdarsteller.
Genau, und Scarlett Johansson kennt man, glaube ich, aus ganz vielen Marvel-Filmen, ne? Die Black Widow.
Jetzt auch Upcoming, das neue Projekt, ist ja auch demnächst.
Stimmt, die Trailer sind jetzt auch draußen.
Müsste
und so
demnächst anstarten, im Mai bestimmt auch wieder, ne?
April, Mai.
Sowas, ja. Richtung Sommer noch.
Ja, immer so die
Marvel-Zeiten.
Genau.
Genau. Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, in Marriage Story, in der Hauptrolle als Nicole.
Mhm. Gibt es gerade auf Netflix. Da bleibt es auch sehr lange, weil es ein Netflix-Original ist.
Yes! Und Scarlett Johansson ist nicht nur eine wahnsinnig schöne Frau, muss man dazu sagen, die hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme.
Ja.
Und dementsprechend hat sie auch viele Voice-Parts, Synchronisations-Parts gemacht. Und zwar zum Beispiel hat sie in Isle of Dogs gesprochen, die Nutmeg, das sagt einem natürlich jetzt nichts. Das ist der einzige weibliche Hund, der in diesem Film stattfindet.
Sehr gut.
Ne? Natürlich das Love Interest für alle männlichen
Hunde. Für den anderen Hund.
Ja. Und in Her.
Ja, sehr prominent.
Genau, Samantha gesprochen, natürlich in der Originalverfassung.
Mhm.
Originalfassung.
Originalfassung.
genau, und dann hat sie natürlich.
Aber bei Her auch ganz interessant, habe ich nämlich gelesen. Am Set mit Joaquin war nämlich eine andere Person, die Samantha gesprochen hat und dann auch so eigentlich gedacht war, aber weil es dann in dem Editing Room im Endeffekt doch nicht so ganz funktioniert hat, wie sich Director, wer ist denn das? Egal, wie sich der auf jeden Fall das gedacht hat, hat er dann sie nochmal gefragt, ist es okay für dich, wenn wir dich quasi jetzt
nochmal
wegcasten und Scarlett Johansson das dann macht und du quasi dann nicht mehr in dem Film auftauchst, weil sie war am Set und hat mit Joaquin zusammen gespielt, weil sie dann im Off immer die Stimme hatte, aber im Endeffekt hat Scarlett dann nochmal das ganze Ding
eingesprochen
und naja, schade für die Schauspielerin da, die jetzt natürlich bei Walking Dead, der aktuellen Staffel, ganz prominent dabei ist als Hauptbösewichtin. Ach so. Aber ja, Scarlett Dumme. Einfach hat ja. besser gepasst.
Genau. Dann hat sie natürlich noch mitgespielt in Lost in Translation neben Bill Murray.
Einer ihrer ersten als Rollen, ne?
Charlotte, genau, da war sie noch relativ jung. Ja, der Pferdeflüsterer war doch auch.
Ja.
Noch sie, ne? Erster Film. Ghost in the Shell hat sie die Hauptrolle gespielt, Major Mira Killian.
Mhm.
Auch relativ unbeliebt gewesen, der Film.
Ja.
Und den hast du jetzt natürlich noch aufgeschrieben, Don John.
Ja, sehr schöner Film.
Wo sie den Love Interest von Joseph Gordon-Levitt spielt, die Barbara.
Von Mr. John.
Ganz genau.
Genau, Scarlett.
Also es ist insgesamt ein sehr, sehr schöner Cast, der sehr, sehr liebevoll harmoniert, muss man sagen. Denn genau. Dann sind noch zusätzlich ein paar Charaktere dabei, die noch ein bisschen den Fun da reinbringen.
Ja.
Nämlich Archie Yates, hast du gerade schon gesagt, der kleine, dicke Junge.
Mhm.
Rebel Wilson, die kennt man aus Pitch Perfect, die Fat Amy.
Genau.
Und Sam Rockwell.
Sam Rockwell.
Der dann ach, wahrscheinlich ich mag auch, ihn so gerne, ich finde ihn so cool.
Der dann auch wahrscheinlich viele ja, Bögen hier, ne?
In der Kooperation.
Weil er war nämlich bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri dabei, Seven Psychopaths und noch anderen Filmen, die andere Leute, die hier mitgespielt
vielleicht
haben.
Vielleicht hat er den kleinen Roman schon mal am Set getroffen.
Wahrscheinlich.
Genau. Du hast noch ein paar nette Sachen rausgesucht. Ach so, vielleicht können wir noch mal ganz kurz vorweg sagen, denn man fragt sich ja immer, wie wird so ein Kinderdarsteller gefunden, wenn der vorher noch nichts gemacht hat?
Mhm.
Das war wohl tatsächlich gar nicht so einfach. Taika hat, ich habe sie falsch aufgeschrieben, ich habe bei Kiki aufgeschrieben. Taika hat 5 Länder durchsucht quasi und über 1000 Audition-Tapes sich angeguckt.
Damn, 1000 kleine Kinder angucken, bis man sagt, okay, das ist meine Hauptrolle.
Bis er Roman gefunden hat.
Soll wohl auch sehr kurzfristig gewesen sein.
Ja, genau, er war sehr, sehr spät reingekastet worden.
Haben sie ihn dann gehabt.
Ja, genau, er war sehr, sehr spät. Also so viel dazu.
Und ja, genau. Also ja, Casting, ne?
Ja, yeah, it's hard.
That's hard not
life. Es gibt einen Grund, warum das Leute richtig hauptberuflich machen. Leute für Rollen finden.
Exakt.
Ja. Genau. Was gibt's denn noch so an netten Infos am Rande? Guck mal, hier steht's Maori Jewish.
Genau, Maori Jewish, das ist schon erwähnt. Dass Taika den Hitler selber spielen sollte, auch von den Geldgebern, war dann auch so ein Ding, was wir schon so am Rande erwähnt haben.
Ach so, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Szene.
Ja.
Es gibt eine Situation, wo die Gestapo quasi in dem Haus einmarschiert.
Genau, sie steht vor Jojos Haus und macht natürlich den
Es sind auch nicht den, nur zwei, sondern genau, es sind 5.
Ja.
Und in diesem Haus sind halt irgendwie auch 3 oder 4 Leute und es werden immer mehr. Und im Endeffekt grüßen die natürlich mit Heil Hitler, wie man das so kennt.
Ja.
Und jeder, der gegrüßt wird, sagt halt Heil Hitler zurück. Das heißt, sie stehen da irgendwie gefühlt 5 Minuten und jeder sagt Heil Hitler.
Taika hat das wohl recherchiert, das ist so, wirklich, wenn jemand zu dir Heil Hitler sagt, musst du zu ihm Heil Hitler zurücksagen. Und das nicht einfach so in die Runde, so wenn man sagt, hier, ne,
knock, Heil, knock, Heil
sondern einfach zu ihm Heil Hitler. Nee, dann kommt nämlich später der Sam Rockwell-Charakter auch noch rein und dann hast du dann eine Auswahl von 8 Leuten und jeder sagt jedem Heil Hitler.
Also es ist,
und das innerhalb von einer Minute hast du irgendwie 31 Mal die Phrase Heil Hitler gesagt und das ist scheinbar Rekord.
Also es ist so bescheuert, aber es ist halt so absurd.
Es unterstreicht dieses Nazi-Protokoll wirklich, wie dumm das eigentlich ist.
Also beziehungsweise wie absurd sich das einfach überhaupt nicht eingliedern lässt.
Ja.
Und so. Also ja, ganz... aber da in dem Fall halt auch natürlich selber spitz die Charaktere, ja, ne?
Auch
immer so ein bisschen von unten gefilmt.
Von diesem einem britischen Schauspieler, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber der einfach so riesig ist und angeblich, der ist eigentlich schon sehr groß, aber der stand noch auf einem Holzhock. Sam Rockwell, der dann das so eine Kameraeinstellung, wo die nebeneinander stehen, um nochmal richtig ridiculously
klein, ne?
groß zu wirken.
Also es ist sehr, sehr witzig, diese allein diese Art, wie sie da vor diesem Haus stehen,
ja,
wie so die harmlosesten Wesen überhaupt, so ein bisschen weird, aber halt mit der unterschwelligen Bedrohung, dass sie halt hier alles ruinieren können, in Anführungsstrichen, diese Menschen einfach den absoluten Tod bedeuten könnten. Es schwingt immer so ein bisschen mit, die Bedrohung, so ist es nicht.
Ja, so ist es nicht,
genau. Aber halt nicht auf dramatische Art.
Nee, der Film an sich sehr gut angekommen, auch hier hat den Audience Award in einem Stockholm-Festival gewonnen. 2019 und von uns bekommt er, glaube ich, auf jeden Fall 2 Daumen nach oben.
Ja, sehr gut. Unbedingt im Kino angucken. Viel Spaß damit.
Ja.
Ganz genau. Empfehlung von uns.
Große Empfehlung. Nun, dann geht's gleich weiter.
Komplett andere Richtung.
Ja, jetzt eben hatten wir hier Zweiter Weltkrieg. Jetzt gehen wir mal ein paar...
Aktuelle Krise.
Genau, ein paar Jahrzehnte voran und sind in der aktuellen Krise. Me Too.
Und wie das alles heißt. Ja, genau, beziehungsweise das hat so viele, diese ganzen Thematiken, um Gottes so viele Willen, diese ganzen
Namen. Denn wir
gesellschaftlichen gucken, Dramen.
Ja, denn wir haben gesehen Bombshell.
Yes.
Das Plakat auch super cool, weil du hast da Nicole Kidman, Margot Robbie und Charlize Theron.
Zusammen.
Alle drei präsent.
Alle drei sehr blond.
Alle drei zusammen.
Yes. Bombshell kommt am 13. Februar 2020 ins Kino, wird hier, glaube ich, auch einen sehr schweren Start haben, weil es ist ein sehr amerikanisches Thema.
Ja.
Also, ja, naja, halt es ist in der amerikanischen Presse- und Society-Welt deutlich präsenter als hier.
Genau, weil es da auch um Fox News Channel geht, also da ist es super präsent, weil, wie die auch in dem Film ganz wahrscheinlich zu Recht sagen, Fox News, ja, runs America. Mhm. Und da haben wir in Deutschland eigentlich dann nicht so viele...
Weniger Bezug. Wir haben auch weniger Bezugpunkte zu der Stimmung während der Wahlen. Ja. Wir kriegen halt immer nur ein gewisses Maß der Dinge mit oder ein gewisses Bild der Dinge, die ja auch ein bisschen durch die Medien mit vorgefertigt werden. Das ist auch in Ordnung. Aber gleichzeitig ist dieses Thema für uns... das ist ein Bereich, den hast du, glaube ich, den haben wir mitbekommen,
das hat man
aber mitbekommen. Nicht explizit in diesem Fall. Das ist quasi der...
Weil das auch noch eine wahren Begebenheit ist hier, weil genau. Es geht hier um richtige Personen. Und was auch ganz schön jetzt immer öfter gemacht wird, ist, dass du die Schauspieler hast und wenn du irgendwo noch so Beiträge hast, die du dann irgendwo einspielen möchtest, dann hast du die Originalperson. Also gerade bei Roger Ailes. Hat man das gemacht, bei den anderen drei Damen nicht so. Die hatten Make-up und Prosthetics und alles Mögliche drauf, dass sie so nah genug an die Originalen aussehen. Ich kannte halt keine davon oder auch nicht den Roger Ailes Charakter oder die Person, dass der so ein Head of Fox News und richtig, ja, mächtiger Mann quasi in Amerika ist. Keine Ahnung, wusste ich nicht von dem. Jetzt, wo ich sein fettes Gesicht gesehen habe, denke ich mir, fuck you.
Fuck you. Genau. Also, um es einmal kurz zusammenzufassen, in Bombshell geht es nämlich um den Head of Fox News quasi, Roger Ailes, der verklagt wird. Und zwar von einer Moderatorin, einer Anchor. Es heißt in Amerika Anchor, also es sind quasi die Hauptgesichter der News-Sendungen.
Genau,
und im Endeffekt das ganze Ausmaß der sexuellen Belästigung um Roger Ailes und noch andere
der ganzen Firma
quasi aufgedeckt wird. Weil es natürlich totgeschwiegen worden ist. So, und im Endeffekt dann eine sich an die Öffentlichkeit gewagt hat und ihn persönlich verklagt hat.
Nicht Fox News
als Arbeitgeber, sondern Roger Ailes. Und dadurch im Endeffekt auch diese ganze MeToo-Kampagne in die Öffentlichkeit getragen hat. MeToo selber ist ja auch eine Organisation, das muss man dazu sagen. Mhm. Es ist ein Movement gewesen, was durch eine Organisation, die MeToo heißt, initiiert wurde. Also deshalb muss man sagen, MeToo ist halt eigentlich nur eine Organisation, die sich um diese Opfer kümmert.
MeToo und Time's Up. Und
genau, das sind im Endeffekt auch Organisationen, die sich halt um Opfer von sexuellem Missbrauch kümmern. So, aber dieses Me Too oder Time's Up steht halt auch repräsentativ für sämtliche Themen, die sich um Belästigung drehen. Und es geht jetzt hier nicht nur um die absolute Eskalationsstufe der Vergewaltigung, sondern einfach um Belästigung.
Das kann auch Machtausübung
ein Anfassen einfach sein, genau, ein Ausnutzen von Machtpositionen sein, um in diesem Fall wird es tatsächlich nur auf Frauen bezogen. Ich denke, das kann genauso gut Männern passieren, theoretisch. Aber in diesem Fall ist es natürlich klar, die Männer sind da in den höheren Positionen unterwegs und nutzen diese Position aus.
Ja.
Wir haben ja Kevin Spacey gesehen, dass es sich auch um männliche Leute in der Branche handeln kann. Aber beziehungsweise Allegations, ne, ist alles nicht, nicht offiziell und auch nicht schuldig gesprochen. Aber theoretisch
Ja, das Einzige, was gerade wieder in den Medien ist, ist halt Harvey Weinstein, weil da sein Prozess ja auch angefangen hat.
Ganz genau. Harvey Weinstein ist das nächste Beispiel, was halt wirklich dann auch mit sehr, sehr vielen
auch bald
Frauen
einen Film zu geben.
Genau. Ja, aber nicht so lange der Prozess halt läuft. Der muss halt erst abgeschlossen sein.
Wenn du die Story hast.
Aber
Roger Ailes ist alles fertig, weil der Typ ist jetzt auch mittlerweile schon gestorben.
Genau. Also es ist kurz bevor das Projekt gestartet ist, ist er gestorben.
Aber er war auch so fett. Das war kein Wunder, dass er irgendwann stirbt.
Ja, he's a man of power.
Er wird in dem Film von John Lithgow porträtiert, der so viel Make-up und Prosthetics im Gesicht hat, dass du den quasi nicht erkennst. Also wenn man nicht weiß, wie John Lithgow eigentlich aussieht und dann siehst du halt den Trailer zu diesem Film, dann weißt du nicht, dass es der gleiche Typ ist. Es ist echt krass, was mittlerweile alles geht.
Ja, und nicht nur John Lithgow, ich finde auch Charlize Theron sieht
ganz anders aus. Bei Margot, ihr Charakter ist auch erschaffen worden hier für diesen Film, aber Nicole Kidman und Charlize Theron spielen halt
echte Menschen, die Vorlagen.
Da hat man echt was gemacht.
Ist schon krass. Da kommen wir gleich nochmal zu, was im Endeffekt dieser ganze Aufwand mit sich gebracht hat.
Okay.
Erstmal,
wir
fangen mal oben an. Wer hat diesen Film denn gemacht? Also, ich finde es, ich finde es schwierig, dass dieses Thema von so vielen Männern exekutiert worden ist.
Ja.
Ich finde, es ist unfassbar unfeinfühlig. Ne? Also ich sag nicht, dass Männer das nicht auch machen können, aber ich finde, es ist sehr runtergebrochen.
Das ganze Ding wurde ja auch von Charlize Therons Produktionsfirma finanziert und auch irgendwie in die Gänge gebracht. Aber ich finde es auch, finde ich, schade, dass da nicht irgendwie eine Regisseurin gefunden wurde.
Zumindest in der Co-Regie oder irgendwas. Also ich finde, man merkt schon sehr, also
es ist halt eine Story, die halt wieder durch die männliche Linse erzählt wird.
Ja.
Was hier halt eigentlich total falsch ist, ne?
Ja, also sie nehmen natürlich, also wir kommen da gleich zu. Also auf jeden Fall, wer hat es gemacht? Jay Roach muss niemandem was sagen. Er hat nämlich, dieser Film, also Bombshell ist trotz relevantem und interessantem Thema am Boxoffice komplett gefloppt und ist damit der fünfte Film von Jay Roach, der floppt.
Ja.
Finanziell.
Also das Thema, hast du ja schon gesagt, ist eigentlich ein wichtiges Thema, was man halt mal behandeln müsste in einer guten Art. Aber wenn du halt einen Typ hast wie Jay Roach, der für Austin Powers bekannt ist oder Meet the Fockers und jetzt so der Campaign, was alles Komödien sind.
Ist ganz sonderbar. Auch die Writer sind auch du hattest es schon so gesagt, es versucht ein bisschen zu sein wie The Big Short.
Ja.
Und die Schreiber sind, glaube ich, auch im The Big Short beteiligt gewesen, aber es passt in diesem Rahmen halt überhaupt nicht.
Ich finde auch, der Film versucht, The Big Short, weil Charlize Theron oder ihr Charakter spricht halt auch in die Kamera und versucht halt irgendwie so eine Art Beziehung zwischen Audience und sich selber da zu schaffen. Mhm. Das ist eine Richtung, die man vielleicht hätte durchziehen können, aber nein, dann versuchen die so noch, also dann wirkt's halt irgendwie wie so eine Office-Folge, weil dann bist du halt in so einem Alltag von einem Fox News-Haus und dann denkst du dir, aber ist das nicht eigentlich ein Drama? Weil dann wird's ja doch sehr dramatisch teilweise. Also es geht einfach durch Genre-Typen, die irgendwie nicht zueinander passen in dem Fall und
findet nirgendwo richtig Halt.
Genau.
Sagen wir's mal so. Das einzig Interessante, was er noch gemacht hat, war Trumbo.
Ja, der war nicht schlecht.
Der war nicht schlecht, aber ist auch nicht überragend.
Nee. Auch da nur, weil Bryan Cranston so überragend ist. Und das hat er halt hier bei Bombshell halt auch vier Schauspieler,
wirklich sehr, sehr
die
gut sind.
Sehr, sehr gut sind.
Das und ist auch absolute
alles fast alle für irgendwas nominiert sind jetzt bei den Oscars. Aber ja, die können halt den Film
nicht retten.
Tragen, aber nicht retten, ja. Also man guckt sich den, wenn man sich den Film anguckt, dann man sich, okay, alles mega gute Leistung, aber wo ist jetzt der Halt? Wo ist die
rote?
Wo ist
der Spark?
Es
schwappt halt nicht über. Also du kriegst, es wäre ja auch immer eine Entscheidung zu sagen, man stellt sich komplett auf die Seite der Frauen oder direkt auf die Seite der Männer oder du versuchst halt irgendwie einen moderaten Mittelweg zu finden, aber selbst das versuchen sie irgendwie nicht. Also ich kann auch nicht mal genau beschreiben, Also ich glaube, es soll so ein bisschen dokumentarisch sein, was ja dann auch okay wäre, aber also ich weiß nicht, es ist ja so ein bisschen, es versucht so ein bisschen was zu sein, aber so richtig.
Es hat halt seine eigene Stimme nicht. Also da, weil dieses Thema halt so nah dran ist
an. Du kannst halt viel falsch machen damit, ne? Deshalb wagt ja er sich wahrscheinlich auch nicht zu stark zu positionieren.
Wahrscheinlich.
Weil selbst die Beteiligten auch nicht alles richtig gemacht haben. Ne? Es ist halt, niemand steht da richtig glorious drüber, sagen wir es mal so.
Das ne? auf jeden Fall, weil das auch über Jahre lang, Jahrzehnte wahrscheinlich ging. Und es, dieses Thema, was in Bombshell halt ja behandelt wird, das ist halt so nah und so ähnlich wie The Morning Show, die Apple TV Plus Serie. Und da, die habe ich jetzt ja auch mittlerweile zu Ende geschaut. Und da ist es halt auf den Punkt perfekt vom Ton, von den Schauspielern, einfach alles. Die Story ist sehr ähnlich tatsächlich zu Bombshell. Aber einfach ganz viel, viel besser.
Und nimmt sich halt als Serie auch mehr und, Zeit, die Hintergründe und die
genau, die Nuancen einfach werden da einfach, auch, ne? einfach anders. Und das ist auch ein bisschen anders dort, weil da hast du nicht so einen Predator wie hier, den der Roger Ailes, der wirklich Leute halt getargetet, weiß ich nicht, aber halt, ne?
Ganz ist, bewusst ist halt auch
bewusster, seine Macht ausgespielt dabei. Will ich jetzt auch nichts mehr wegnehmen, bei Morning Shows ist aber ein bisschen nuancenreicher und facettenreicher.
Das ist halt auch wichtig, weil da gehören halt auch immer zwei zu und da, das macht nicht niemand einfach nur so, weil er irgendwie es geil findet. Ich finde, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Also klar, immer Menschen verteufeln in der Öffentlichkeit ist auch immer ein bisschen schwierig. Gleichzeitig soll man es auch nicht gutheißen, um Gottes Willen, aber das ist halt eine Thematik, die ein bisschen mehr Auseinandersetzung bedarf.
Ja.
Also es geht bestimmt auch kompakt in einem Film, aber dann ist es schon eine wirklich große Leistung. Wie bei The Big Short zum Beispiel, wo du halt diese Thematik, diese sehr komplexe Thematik, die aber auch sehr nicht personenbezogen ist, sondern sehr themenbezogen, die haben sie ja gut
Big Short exekutiert. War ja
und ich glaube, das haben sie sich halt auch versucht. Aber emotionale und menschliche Aspekte kannst du halt nicht so kompakt darstellen. Das funktioniert nicht.
Leider meiner Meinung nach. Aber wir haben hier sehr gute schauspielerische Leistung und da gehen wir auch mal von oben nach unten. Charlize Theron, schon haben wir erwähnt, sie spielt die Megyn Kelly. Megyn Kelly? Megyn Kelly.
Genau.
Charlize kennt man wahrscheinlich aus Filmen wie Atomic Blonde, Mad Max, Fury Road, wo sie die Furiosa gespielt hat.
Die Imperator
Furiosa. Dann war sie auch bei einem der 50 Fast and the Furious dabei.
Bösewicht war sie, glaube ich, ne?
Cypher.
Genau. Spielt, glaube ich, auch im nächsten wieder mit. Deshalb hat sie diesen komischen Bowcut jetzt mit so ganz kurzen Haaren.
Okay.
Genau, sie hat auch in Tully die Hauptrolle gespielt.
Genau, der lief bei uns in der Sneak.
Ein Film über das Muttersein und die Verzweiflung, die manchmal dann dazu kommt. Auch recently in Longshot unterwegs, wo sie die Hauptrolle spielt, und zwar die Charlotte Fields. Auch nochmal eine Empfehlung für alle, die Lust auf eine wirklich unterhaltsame Komödie haben. Longshot.
Genau, neben Seth Rogen.
Genau, und insgesamt hat sie in 57 Filmen schon mitgespielt. Und ist für Monster damals, wo sie Eileen Wuornos gespielt hat, also eine Serienmörderin, sie einen Oscar bekommen. Das ist der, wo sie ja komplett mehr Make-up auch verwandelt worden ist mit blondierten Augenbrauen und ganz, ganz furchtbar aussah. Also sie wirklich.
Monster war das nicht auch der, wo.
Mit Christina Ricci zusammen. Ricci.
Okay, ich dachte, das ist der mit Halle Berry.
Nee.
Okay, klar.
Nee. Die Monster Schauer. Ist genau, sie, das ist. Da hat sie auch nochmal richtig zugenommen für die Rolle und aber auch komplett das Gesicht mit Make-up. Und das ist wirklich, Charlize Theron kannst du quasi nicht entstellen. Das ist eine wahnsinnig schöne Frau. Ihr haben sie es hinbekommen für Monster. Und dadurch, dass sie halt auch noch eine wahnsinnig gute Schauspielerin ist und diesen Charakter, diese lesbische Mörderin, die sich an Männern dann gerecht hat, dafür, dass sie vergewaltigt und genötigt worden ist, quasi auf Rache-Tour geht, ist sehr, sehr beeindruckend. Aber auch sehr unbequem, also es ist schon nicht schön.
Okay.
Aber sehr, sehr verdient die Oscar-Rolle.
Okay, dann schauen wir
Lebens.
Auch mal irgendwann an.
Ja. War, glaube ich, sogar bei Prime mal zwischendurch drin.
Okay.
Dann haben wir noch die gute Nicole Kidman, die ja auch produziert oder beziehungsweise Filme macht wie am Fließband und auch immer viele gute dabei. Also ihre Leistungen kannst du nichts sagen.
Ja.
Die gute hat nämlich mittlerweile, und die ist ja noch mal bestimmt über 10 Jahre älter als Charlize Theron, 98 Filme. In 98 Filmen hat sie mitgespielt.
Ja, und ein paar davon sind auch gar nicht schlecht.
Ja, ja, einige sind auch ziemlich gut. Man kennt sie jetzt als, in den letzten Filmen war sie in Aquaman zum Beispiel beteiligt. Also macht auch von bis, ne? Also
ja,
macht
ja, Destroyer von war ja auch.
Destroyer auch.
Wo sie versucht, ihr Oscar-Ding, aber.
Und den Workout. Ja. In Aquaman spielt sie einen Film, den sie für ihre Kinder gemacht hat übrigens.
Ja.
Die Mutter von Aquaman, Atlanta. in Lion hat sie auch die Nebenrolle gespielt, zwar die Mutter von Sunny,
ja, ja,
der ja auf der Suche nach seinen richtigen Eltern
Google
ist.
Maps, ja.
Genau, und auch nochmal eine Empfehlung, auch bester Film geworden in dem Jahr, glaube ich, Lion.
Mag sein, der war auf jeden Fall sehr gut.
Sehr, sehr schön. In The Beguiled hat sie mitgespielt, da hat sie die Mutter gespielt, das ist auch so ein Film, der wahrscheinlich wirklich so ein Kostümfilm ist, falsch gesagt, ein Period-Movie.
Ja, das ist irgendwie, wenn man das
mit 1700. Colin Farrell in der Hauptrolle und also ich, ganz eigen. Ich glaube, Sofia Coppola hat den gemacht.
Ja, in irgendeinem Bürgerkrieg.
Bürgerkriegszeiten, ja, ein bisschen schwierig. Aber da hat sie auch wieder, das ist einer der letzten Filme,
ja.
Filme gewesen, eine, naja, fast in den letzten 2 Jahren. Mhm. Und ein Film, den ich immer wieder auch gerne raushole, weil er so interessant ist, beziehungsweise so unfassbar
unangenehm
ist. The Killing of a Sacred Deer, da spielt sie nämlich die Anna Murphy.
Spielt ganz oft die Mutter.
Ja, sie spielt viele Mutterrollen. Das ist mir nämlich, als ich das rausgesucht habe, auch aufgefallen. Sie spielt auch immer nicht nur positive Mutterrollen, sondern
hat
auch...
Hat sie eigentlich auch Kinder dann?
Ja, sie hat mehrere Kinder. Sie hat ja mit Tom Cruise, glaube ich, sogar auch.
Ach, keine Ahnung, du. Ich weiß, dass sie mit hier, wie heißt der?
Keith Urban.
Keith Urban da.
Ja, ja, doch, die haben mehrere Jahren Kinder.
Verheiratet das,
und sie war, ja auch mit, sie war ja auch mit Tom Cruise. Stimmt. Also eine ganze Weile. Okay. Verheiratet sogar.
Verheiratet mit Mr. Scientology himself.
Ja, ja, genau. Genau. Und in Paddington hat sie ja auch noch eine Nebenrolle gespielt.
Paddington. Der ist super.
The Feel-Good-Film überhaupt.
Guckt euch den zweiten auf jeden Fall an, wenn ihr noch keinen gesehen habt. Oder den ersten. Oder beide. Ist egal.
Ist egal.
Zweite war so schön.
Ja, alles ist schön.
Ach. So genau. Mal Marmeladen-Sandwich mal wieder machen.
Ja. Also die macht wahnsinnig viel.
Und ja, Nicole Kidman ist mittlerweile, also in den letzten paar Jahren war sie
überpräsent.
In 15 Filmen pro Jahr dabei.
Überpräsent, ja. Krasser Scheiß.
Ja, dann haben wir noch die dritte im Bunde, die Margot Robbie. Ich glaube, da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen, aber trotzdem Once Upon a Time in Hollywood.
Genau. Hat 37.
Sharon Tate gespielt.
Genau, 37 Filme sind es jetzt insgesamt, um es mal so in Beziehung zu setzen, ne? Mit Nicole Kidman.
Sie hat auch eine eigene Produktionsfirma.
Ja.
Super, alles hier, Business.
Businesswoman.
In there.
Genau, Sharon Tate hat sie gespielt.
Für I, Tonya.
Hat sie
gewonnen? Nee.
Nee, ich
nominiert
nicht.
Nominiert war sie.
I, Tonya auch nochmal über Tonya Harding, die beliebteste oder bekannteste Eiskunstläuferin Amerikas.
Ja, ja.
Mit einer sehr rotzigen Art, das macht sehr viel Spaß.
Sehr schön. Und auch das Lustigste eigentlich am Filmtitel ist, dass irgendjemanden dem Typen gesagt hat, hey, Filme mit einem Komma oder Filmtitel mit einem Komma laufen nicht so gut. Und er so, okay, dann machen wir es jetzt mal. I, Tonya.
Mm-mm.
So, ich zeig dir mal, wie es läuft. Einmal so ein Fuck you an irgendjemanden. Der
ganz schön viele Fuck you-Sachen hier in den Filmen, ne? Ja.
Ja.
Es ist nämlich auch, Bombshell ist auch ein Fuck you-Film an,
Fuck you
an Roger Ailes und an Fox News.
Mhm.
Genau, Mary Queen of Scots hat sie mitgespielt, die Queen Elizabeth die Erste, den hast du in das nie gesehen, da war ich nicht da.
Ja, war auch nicht schlecht.
Und natürlich in Suicide Squad spielt sie die Harley Quinn und der jetzt
kommt nächsten Monat raus.
In 10 Tagen, er könnte nämlich,
Prey
könnte
heute
nämlich
laufen.
Auch laufen in der Sneak heute, genau.
The und Birds of Prey und The Infamous
Emancipation of Harley Quinn.
Ganz langer Titel.
Ja, verstehe ich nicht.
Aber Birds of Prey.
Und ich glaube, der erste Film, wo sie so richtig allen Männern endlich aufgefallen ist, beziehungsweise vor ein paar Jahren,
allen aufgefallen ist.
War nämlich in The Wolf of Wall Street. Da hat sie die Frau von Leonardo DiCaprio gespielt. Das ist die schöne Szene, wo sie im Kinderzimmer sitzen und
sie mit ihren High Heels
ihm den Kopf wegdrückt und dann die Kamera besagte Szene aufnimmt. Ja,
legendär, sehr guter Film.
Auch. Genau.
Ja, das sind die drei Hauptdarstellerinnen. Und dann haben wir natürlich den Antagonisten, den Roger Ailes, der gespielt wird von John Lithgow.
Ich glaube, das ist auch so einer, man weiß, wie der, wenn man den googelt, weiß man,
Den sieht man auch überall, weil der auch irgendwie 1000 Rollen schon mitgespielt hat.
Ja, auch viele
hatte.
Nebenrollen. Aber das ist so, genau. Der ist, glaube ich, deshalb kann er auch so viel machen, weil er immer Nebenrollen spielt und immer nur so ein paar Tage am Set ist.
Zum Beispiel auch so Serien wie Dexter zum Beispiel hatte einmal eine der besten oder die beste Staffel, ich glaube Staffel 4 oder 3, ich glaube 4 ist es, wo er den Serienkiller, also das Pendant zu Dexter gespielt hat, die ganze Staffel. Und ganz auch klar. Das grandios, ich glaube sogar für einen Emmy oder wie heißen die alle? Ich glaube Emmy heißt nie.
Emmy sind Musikpreise, ist Musikpreise.
Ich dachte Grammy
sind Musik. Emmy? Ach, Emmy ist ein Fernsehfilm. Ja, Fernsehserie. Ja. Grammy ist richtig. Sorry.
Grammy war gestern. Emmys richtig. Sind die TV-Dinger. Ich glaube, da hat er sogar einen für gewonnen. Und jetzt gerade bei The Crown auf Netflix spielt er auch irgendjemanden.
Ja, genau.
Und filmtechnisch, wie du schon gesagt hast, ganz viele Nebenrollen. Also zum Beispiel bei Interstellar war er dabei, bei The Accountant, Miss Sloane.
Oh, übrigens nochmal ganz große Empfehlung. Ist jetzt gerade auf
Netflix.
Nein, auf Amazon Prime.
Nee, Netflix.
Ja, Amazon Prime aber auch.
Okay, dann ist es überall. Ich glaube, es ist auf Netflix.
Okay, dann ist es auf Netflix.
Egal.
Ich Fake News verbreitet. Unbedingt gucken, einer meiner Lieblingsfilme Miss mittlerweile. Sloane,
ja, sehr gut. Und eines der aktuelleren Dinger, Pet Sematary. Der Trailer war schon so unangenehm, dass wir den auch gar nicht geguckt haben.
Nein, also ich finde, irgendwann reicht es mit Stephen King halt auch, ne? Ja, also wir haben den zweiten It im Kino gesehen, das reicht dann auch an Horrorfilmen.
Das reicht, genau.
Und einen Jordan Peele haben wir auch noch gesehen, das reicht ja dann auch.
Ja, das war ja auch das Gute.
Das war das.
Die guten Horrorfilme.
Die guten Horrorfilme, It war so, naja, okay. Genau, also das sind so die Hauptpersonen, die wir am meisten sehen. Natürlich Fox News, Szenerie, viele Statisten, die überall rumlaufen. Und ziemlich viel Wusel in so einem Gebäude. Und generell wird auch kein gutes Haar an Fox News als Nachrichtengesellschaft gelassen, muss man auch dazu sagen.
Zu Recht wahrscheinlich.
Also es ist wirklich, ja.
Also ich weiß es nicht, aber zu Recht.
Kannst dich immer alles verteufeln halt. Es ist halt.
Ja, aber die bilden ja auch die Meinung von.
Ja, aber das ist halt wieder so, die Amerikaner werden wieder so doof dargestellt. Das ist so von oben herab betrachtet wieder so. Ja, der blöde halt, Amerikaner, weiß
ich nicht. Du hast halt hier auch gerade am Anfang des Filmes die Wahl zum Präsidenten von Donald Trump. Und da geht's dann auch, okay, er ist großer Geldgeber, wahrscheinlich großer Freund, bester Freund mit Roger Ailes und sowieso, dass sie halt prominente Plätze für ihn oder Spots dann vorbereiten und ihn dann halt quasi als Präsident dann schon vorbereiten.
Die Amerikaner mögen ihn halt und dementsprechend kriegt er seinen Platz halt irgendwo bei Fox News. Weil sie im Endeffekt ja auch nur dem Volk dienen, in Anführungsstrichen.
Da gibt es nämlich auch ein großes Social-Media-Battle zwischen Donald Trump und der Meghan.
Genau.
Weil die dann ein Interview am Anfang führen und er sie dann ganz übelst beleidigt.
Als, ja, weil sie halt darauf hinweist, dass er halt in der Frauenfeindlichkeit so ein bisschen übertrieben
sie als
hat.
Journalistin, sagen
wir mal so, und
auf ihren Job.
Ja, das wollen sie im Endeffekt halt auch. Damit fängt es halt an, dass sie quasi sagen, sie haben keinen Bock mehr, sich auf der Nase rumtanzen zu lassen. Genau, das ist der Start des Ganzen. Und man kriegt halt schon also am Anfang ein bisschen mit, was so ein Medienrummel, den man durch so eine Thematik erzeugt, auch mit sich bringt. Dass es halt einfach furchtbar ist. Was ich in diesem Fall wahrscheinlich am interessantesten gefunden hätte, wenn sie sich darauf konzentriert hätten. Was für einen krassen Einfluss das auf das private Leben hat.
Das wäre wahrscheinlich noch interessant gewesen. Eben schon ein paar Mal erwähnt, aber wirklich diese Prothesen, dieses Make-up, was John Lithgow im Gesicht hat, ne? Also die.
Ja, und da war auch Charlize Theron, dürfen wir nicht vergessen.
Die Make-up-Artistin Katsuhiro hat das nämlich schon, also richtig krass für The Darkest Hour für Gary Oldman gemacht, der auch so ein Fatsuit anhatte, wo man auch denkt, krass, Gary Oldman, was hast du für diese Rolle alles gemacht, wo er dann nur halt sagt, ich muss einfach nur ein paar Stunden in der Ding sitzen und hier so ein Schauspieler wie Christian Bale dann sagt, what?
Und ich habe nur noch Kuchen gefressen. Beziehungsweise er hätte zugenommen.
Er hat beides gemacht. Er hat einmal super zugenommen für The Vice und dann kurz danach, 6 Monate später, komplett abgenommen für Ford wie Ferrari, wo er dann auch wie so ein Strich in der Landschaft aussieht, wo er meinte, okay, was ist dein Geheimnis? Ja, ich habe einfach nichts gegessen.
Ja, danke schön, das ist auch
toll. Wow, das ist sehr gesund wahrscheinlich. Mhm. Jetzt, wo er mitbekommen hat, wie gut das aussehen kann, wenn man einfach nur ein Fettsuit anziehen kann.
Er darf es halt irgendwann auch nicht mehr machen. Nee. Also deshalb, es gibt ja immer noch die Katsuhiro, die jetzt auch gerade für diesen Film, also wenn dieser Film etwas gewonnen hat, dann sind es Preise und Nominierung für Hair and Make-up.
Auf jeden Fall.
Das ist schon sehr beeindruckend. Und man sieht es halt nicht. Das ist halt der Sinn des Ganzen.
Das ist das Krasse, ne? Wie gut das einmal aussieht.
Ist schon erstaunlich. Also wirklich, wenn sie das interessiert, ist das schon ein schönes Beispiel, weil man weiß, wie sieht Ja. Wie sehen die Hauptdarstellerinnen normal aus? Wie sehen die Parts aus von den Frauen, die sie spielen? Das sind ja in diesem Fall Nicole Kidman und Charlize Theron. Mhm. Und wie werden die Gesichter verändert, dass sie halt möglichst genauso aussehen wie diese Charaktere?
Ja, wenn man sich sowas anguckt wie Looper, wo ein Joseph Gordon-Levitt aussehen soll wie ein Bruce Willis in Jung. Und wie ganz schlecht das einfach da wirkt, weil einfach nur wie seine Nasenprothese bekommt und sein Kinn irgendwie. Und das ist jetzt auch nicht so lange her, wie vielleicht 10 Jahre.
Ja, aber wie sich das weiterentwickelt,
viel besser das mittlerweile geworden ist.
Ist schon beeindruckend.
Ist schon krass, ja.
Genau. Das waren ja auch schon so die wichtigsten interessanten Sachen, ne?
Ja, also das ist
wirklich viel kann man dazu nicht sagen. Wenn einen das irgendwie interessiert, kann man sich den angucken. Ich würde dafür nicht ins Kino gehen, wirklich nicht.
Also meine Empfehlung ist eher, holt euch 7 Tage Apple TV Plus Mitgliedschaft for free und guckt dir The Morning Show, die 10 Folgen. Da habt ihr auf jeden Fall viel mehr vom Thema, viel mehr von dem
Auseinandersetzung
ganzen,
auch, ne?
Von der ganzen Nuance. Wirkt, und genau. Du hast da halt auch eine Jennifer Aniston und eine Reese Witherspoon und einen Steve Carell, ne, die auch grandiose Arbeit leisten. Um nicht jetzt zu sagen, dass hier aber bei Bombshell viel niemand das macht. Aber
nee, also das Problem ist halt
der Film.
Der Film.
Das ist das Problem.
Der Film. Also es ist halt schade, weil auch Charlize Theron hat sehr, sehr lange, Megyn Kelly hat wohl eine sehr eigene Art gehabt zu sprechen.
Ja, stimmt.
Und sie
hat
sehr lange daran gearbeitet, genau diese Art. Und das merkt man, wenn man sie sprechen hört, ist das wirklich...
Dass sie nicht normal spricht.
Das ist wirklich richtig antrainiert. Und das ist schon beeindruckend, wie viel... Also sie ist ja sehr bekannt dafür, dass sie auch vollen Einsatz gibt für ihre Rollen und auch zunimmt, abnimmt. Sie ist der Christian Bale, der Schauspieler im Weiblich, aber halt mit weniger Allüren, sagen wir es mal so. Die ist ja sehr, sehr bodenständig auch. Und deshalb ist dann schade, wenn so eine Leistung irgendwie, die sie ja wirklich auch gebracht haben und wirklich auch schauspielerisch... Da stattfindet und geleistet wird, wenn das halt vom Director, und in dem Fall ist es so ein schöner Fall von direktoriale Fehlbesetzung, wenn es dem Ganzen nicht gerecht wird. Also ich weiß nicht, ob der Director ist oder das Drehbuch.
Ja, aber alles also irgendwie zusammen.
Wenn diese Randfaktoren, die im Endeffekt wirklich einen guten Film ausmachen, ist ja, wenn wirklich alle Faktoren meisterhaft geworden sind. Und
Und ich glaube auch...
Das ist hier nicht so der Fall. Zumindest ist nicht an der Seite.
Brad Pitt hat das in einer seiner Award-Speeches auch irgendwie, entweder er oder Tom Hanks, keine Ahnung, einer von denen hat auf jeden Fall ganz oft gesagt, ja, man muss einfach, also egal wie großartig die Namen und das Team ist und so weiter, irgendwie, du machst halt Filme und entweder werden die halt irgendwie gut oder halt nicht. Also du kannst so, halt so viele Sachen beeinflussen, aber dann auch wieder nicht.
Genau, es sind so viele
Faktoren einfach.
Faktoren mit drin, Variablen drin, die du nur bedingt komplett beeinflussen kannst.
Genau, du kannst halt sagen, das ist ein grandioser Cast und du weißt auf jeden Fall, jeder wird mega Arbeit leisten und wie du schon erwähnt hast, sich da irgendwie monatelang
vorbereiten,
um halt die Rolle perfekt zu spielen, aber wenn dann irgendwie das Drehbuch nicht das hergibt, was die Story eigentlich hergeben sollte, wenn irgendwie die Regie das irgendwie verkackt, weil sie irgendwie auf eine falsche...
Ja, oder einfach nicht den ne? Sinn der Zeit, sagen wir es mal so, trifft oder die notwendige Auseinandersetzung. Es ist halt schade. Und deshalb würden wir halt immer sagen, lieber ein Film, der sich bei einem kritischen Thema klar positioniert, wie bei Jojo Rabbit, als einer, der sich so gar nicht positionieren möchte und dementsprechend auch keiner Seite gerecht wird.
Ja.
Hätte ich jetzt so gesagt.
Gut gesagt.
Oder?
Genau, ich gucke jetzt lieber Weiß. Auf den habe ich jetzt eher Bock bekommen, weil es auch so in die ganze Thematik, Politik und sowieso geht.
Ja.
Den habe ich noch nicht gesehen, den möchte ich noch schauen.
Geht lieber, guckt euch lieber Miss Sloane an, wenn ihr starke Frauen sehen wollt.
Richtig, Miss Sloane ist grandios.
Mit einer ausgezeichneten Jessica Chastain
Jessica Chastain, ja.
Da spielt schon Lithgow übrigens auch mit.
Ja, ausgezeichnet. Na? Genau, also ins Kino für Jojo Rabbit und auf Netflix für Miss Sloane. Boom. Das ist unser Wort des Tages.
Bombshell ignorieren wir einfach am Rande. Es interessiert sich jemand.
Den könnt ihr dann auf Prime gucken, der ist dann in 2 Monaten dort.
Oder eventuell, maybe.
Höchstwahrscheinlich.
Geht mal wieder ins Kino.
Jojo.
Bis bald.
Bye.
Bye.